im August gestoßen und er hat mich einfach seit August nicht mehr losgelassen. Der hat sich richtig an mein Herz geheftet. Und ich sage gleich, es ist kein Bibelvers, den man sich an den Kühlschrank hängt oder den man der Tante vielleicht auf eine Postkarte druckt, sondern es ist ein sehr herausfordernder Vers. Ich lese uns mal aus dem 3. Mosebuch, Kapitel 19, die Verse 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und ich weiß nicht, was das heute Morgen mit dir macht, wenn du hörst: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das ist ein ganz schön dickes Brett, kann man vielleicht denken. Boah, heilig, ich soll heilig sein, wie soll das denn gehen? Und vielleicht fühlst du dich heute Morgen überhaupt nicht heilig. Vielleicht gibt es bei dir aber auch, so ist gerade bei mir, so ein Hunger oder so ein Wunsch, dass so eine Heiligkeit Gottes durch mein brüchiges Leben so hindurch scheint, also wirklich auch eine Heiligkeit im Alltag sichtbar wird, dass Menschen erkennen, ja, die Familie oder der Christoph oder der Robin oder der Christian, der ist mit Gott unterwegs. Und das kann ich sehen und das kann ich erleben. Das, was du sagst, das bleibt. Bei mir ist das so hängen geblieben: Ihr sollt heilig sein. Und ich habe mich so ein bisschen auf den Weg gemacht, wirklich auch Gott in der stillen Zeit immer wieder gefragt, was bedeutet das ganz konkret? Heiligkeit in der Kirche, Heiligkeit bei mir selbst. Und ich möchte euch kurz von einem ganz kurzen Moment aus Joshuas Kinderzimmer erzählen. Ich war dabei, oben so Regalböden von Staub zu befreien. Und dann fiel, ich war auf so einer kleinen Trittleiter und dann fiel mein Blick hinunter auf diesen Straßenteppich. Den habe ich heute mal mitgebracht. Also wer sich unter einem Straßenteppich nichts vorstellen kann, hat die Möglichkeit, das nochmal in Augenschein zu nehmen. Aber mein Blick fiel von oben auf diesen Straßenteppich und ich habe Gott wirklich in dem Moment gefragt: Gott, wenn du zu mir sagst, ich soll heilig sein, wo bitte ist der Weg? Wo ist die richtige Straße, der richtige Pfad zur Heiligkeit? Wie kommt man da eigentlich hin? Im Hebräischen gibt es ein Wort, derech. Ich weiß noch, als ich Hebräisch gelernt habe, unser Hebräischlehrer hatte immer so eine Challenge für uns. Wir mussten innerhalb einer Woche immer so 25 Vokabeln auswendig lernen und der hat die dann abgefragt. Und dieses Wort derech kann man übersetzen mit Weg, Pfad oder auch Straße. Und ich möchte heute so ein bisschen die Frage stellen: Welche Pfade, welche Wege, welche Straßen gibt es für uns als Jesus-Nachfolger, um in Heiligkeit zu leben? Und ich möchte gerne vorher noch beten. Jesus Christus, und es ist völlig klar, dass nur du uns da auch helfen kannst und nur du uns auch, ja, die Augen öffnen kannst, welche Pfade, vielleicht aber auch welche Straßen für uns dran sind zu gehen. Und ich danke dir, dass du diese Zeit auch jetzt für heilig erklärt hast, dass du wirklich gesagt hast, der Sonntag, wir sollen den heiligen. Ich bitte dich jetzt, dass du uns auch so rausreißt aus den To-Dos, die vielleicht noch in unseren Köpfen sind, die auch mit der Abreise zu tun haben, dass wir jetzt ganz dir gehören können. Sonder du uns jetzt ab für dein Wort, dass wir hören können, was du uns jetzt durch deinen Geist sagen möchtest. In deinem Namen, Jesus. Amen. Genau, und habe ich mich so auf den Weg gemacht und gefragt, wie ist das eigentlich in meinem Leben mit dem Thema Heiligkeit? Und der erste Weg, auf den ich so gestoßen bin, ist der Weg der Vergebung. Ich habe gemerkt, bin jetzt ja in der Situation, auch dankbarer und glücklicher Familienvater zu sein, aber ich habe wirklich gemerkt, es ist für mich so wichtig, immer wieder diesen Weg der Vergebung zu gehen. Also ich brauche Vergebung. Und Heiligkeit hat auch ganz, ganz viel mit Wahrheit zu tun, mit Wahrheiten über mich und mein Leben. Und es gibt so einen Bibelvers, den ich auch immer wieder im Religionsunterricht zitiere, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern auch über das Thema Wahrheit und Wahrhaftigkeit spreche, auch über Ehrlichkeit. und er steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Ich lese uns die mal aus der Luther-Übersetzung. Da heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also die, die mich kennen, die wissen ja, ich bin ja total gerne mit Jesus unterwegs. Also ich bin wirklich also richtig fröhlicher und dankbarer Christ und trotzdem ist es mir aufgefallen, gerade so in meiner Rolle als Vater, Ehemann und Lehrer, gibt es immer wieder so Situationen im Alltag, wo ich wirklich diese Straße der Buße, Straße der Vergebung einschlagen möchte, weil ich auch merke, wenn ich diesen Weg gehe, dass Gott da wieder eine Freiheit in mein Leben bringt und auch wieder etwas freisetzt in meinem Leben, was durch falsche Worte, was vielleicht auch durch zu viele Emotionen so verschüttet worden sind. Als wir am Freitag hier so den ersten Abend hatten, da hattet ihr ja so freundlicherweise so Früchte auch aufgebaut auf dem Tisch. Und ich weiß nicht, wer von diesen blauen Trauben gekostet hat. Habt ihr die gekostet? Boah, ich fand diese Trauben, die waren richtig toll, ne? Die waren so richtig saftig, knackig, da war richtig was dran. Und ich habe mich dann auch so gefragt, wie ist das eigentlich mit meinen Früchten des Geistes? Paulus spricht ja in Galater 5, 22, 23 über die Früchte des Geistes. Und da habe ich gemerkt, boah, Christoph, also Selbstbeherrschung und Geduld, das sind definitiv nicht die reifsten und prallsten Früchte in deinem Leben. Als ich so in diese Traube gebissen habe. Ah, so Selbstbeherrschung im Umgang mit den Kindern, das ist bei dir so ein bisschen mickrig. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln, aber Gott hat mir im August, ich kann euch das auch genau auf den Tag genau sagen, das war am 19. August, auch ein Losungswort gegeben, wo ich mal wieder gemerkt habe, okay, das ist jetzt mal so richtig für dich, Christoph. Das ist wirklich jetzt für dich, damit sollst du unterwegs sein. Und zwar am 19. August hat Gott mir wirklich so zwei Stoppschilder gezeigt, auf diesem Straßenteppich, Stoppschilder, wo er gesagt hat, Christoph, steh ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust. Das ist so eine Macke bei mir, also wenn ich mich ärgere, dann richtig. Und dann ist am Ende des Tages unterm Strich steht Ungerechtigkeit. Ne? Steht Ungerechtigkeit gegenüber meinen Kindern, gegenüber meiner Frau. Und Gott zeigt mir diese Stoppschilder und sagt, Moment mal, also da gibt es wirklich Dinge in deinem Leben, Christoph, die sind nicht gut und die sind auch nicht heilig und die passen auch nicht zu mir. Der Lehrtext war dann, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und jedermann. Und dann merke ich bei mir, ich bin da tatsächlich, wenn es um das Thema Konflikte und Streiten geht, bin ich wirklich eher der Typ Kampfsportler, dass wenn er einer bekommt, dass er wirklich guckt, okay, wo kann ich den nächsten Treffer setzen? Und das sind jetzt alles Bilder und es ist vielleicht ein Schmunzeln, aber was steht am Ende des Tages? Am Ende des Tages sind Tränen, ist Verletzung, ist Ungerechtigkeit da. Und das ist das nicht das, was Gott für unser Leben möchte. Und es ist völlig klar, dass wir diese Stoppschilder überfahren und auch schon überfahren haben. Und trotzdem, glaube ich, ist das heute auch wieder so ein Ruf an uns, auch heraus aus so einer Haltung, ich bleibe damit allein. Die zweite Straße, die ich mitgebracht habe nach der Vergebung, weil eine Sache ist völlig klar, wenn wir zum Herrn kommen und unsere Sünden bekennen, wir haben es gehört, dann ist er treu und gerecht. Wir müssen nicht darin bleiben. Diese Vergebung, die wir empfangen, bringt Freiheit, löst Freiheit aus, wieder neue Wege zu gehen. Und ein Anschlussweg könnte jetzt der sein des Öffnens, sich öffnen. Ich glaube, dass das für uns als Gemeinde wichtig ist, dass wir in eine Reich-Gottes-Kultur kommen, wo wir uns offen machen. Natürlich nicht in jedem Setting und natürlich auch nicht vor jedem, aber grundsätzlich mit dieser Haltung leben im Alltag, wenn es bei mir im Alltag rumpelt, wenn ich Not habe, wenn Angst kommt, wenn Versagen da ist, ich habe Gott, ich habe diesen Weg der Buße und Vergebung und ich habe Geschwister und ich habe eine Kirche, in die ich kommen kann und wo ich weiß, da ist ein Bruder, da ist eine Schwester, da kann ich kommen und kann sagen, hey Ben, David, bete du mal für mich, leg mir mal die Hände auf, da ist echt was in die Hose gegangen. Und dieser Weg des Öffnens ist jetzt kein Weg, den ich mir ausgedacht habe, sondern im Jakobusbrief werden wir sogar dazu eingeladen. In Jakobus 5, 16 heißt es, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und ich glaube, für uns liegt echt eine große Chance auch darin, wirklich Gottes Wort da auch einfach so zu nehmen, wie es da steht und darauf zu vertrauen, wenn wir einander uns unsere Schuld bekennen, dass Gott das segnet und dass er Heilung schenkt, dass er auch Gesundung schenkt in diesem Prozess. Wenn ich diese Wege gehe, Wege der Vergebung, mich auch öffne, also für mich ist das zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass ich mich einmal im Jahr mit einem Bruder und Freund aus Kempten treffe. Wir treffen uns dann immer in Kassel, mieten dann ein Hotelzimmer an und sind dann dafür für 2 Nächte. Und das ist wirklich so eine Zeit, wo wir dann auch kommen in dieses Hotelzimmer und wir gucken uns an und wir wissen schon, boah, jetzt müssen wir echt mal abladen, jetzt müssen wir auch zusammen beten. Und das ist aber wirklich eine Zeit, wo man dann auch rausgeht und mit neuer Kraft zurückkommt. Und dann ist es eigentlich möglich, mit dieser neu gewonnenen Freiheit wirklich vor Gott zu stehen, vor dem heiligen Gott zu stehen, der von sich sagt, ich bin heilig, und vor ihm zu staunen. In einer Ehrfurcht vor ihm zu staunen, nicht in einer Angst, nicht in so einer gekrümmten Haltung, dass er dich verdammt oder dass er dich verwirft, sondern in einem Staunen, dass dieser Heilige, dieser Alleinige, dieser allmächtige Gott dich Kind nennt, dich Tochter nennt, dich Sohn nennt und es liebt, mit dir unterwegs zu sein. Ich habe so ein paar Jahre gebraucht, um in der Anbetung auch so eine richtige Freude zu finden. Für mich ist es inzwischen so, dass ich mich sehr, sehr frei fühlen kann in Gottes Gegenwart, dass ich wirklich kommen kann und mich frei fühlen kann, obwohl ich genau weiß, wie die Dinge in Position sind. Wenn wir zu viert am Samstag zu Hause sind, dann versuchen wir das, so einmal so als Familie am Samstag an den Tisch zu kommen und so eine kleine Familienandacht zu halten. Mir ist das total wichtig, weil ich mir wünsche, dass unsere Kinder auch lernen, dass Jesus-Nachfolge zu Hause anfängt und nicht Aufgabe ist eines Pastors oder die Aufgabe von Ben David ist. Wir freuen uns immer, wenn die Kinder aus dem Miniclub nach Hause kommen und erzählen, hey, der Mose sollte seine Schuhe ausziehen. Da weiß ich, der Ben David macht einen super Job. Aber es ist, denke ich, schon so, dass als Eltern auch unsere Aufgabe ist, zu vermitteln und auch den Kindern die Bibel lieb zu machen. Und neulich hatte ich so einen Plastik-Hamburger besorgt, habe dann den Kindern so erklärt, anhand dieser Schichtung des Hamburgers, wie die Dinge in dieser Welt eigentlich in Position sind und was für uns wichtig ist. Ja, man muss es ja irgendwie anschaulich machen. Und ich habe bei uns an der Schule auch so einen kleineren Gebetskreis und da bringt auch einer immer einen Bibelvers mit und da kam uns dieser Bibelvers aus 1. Petrus 3, 22, den habe ich dann in die Familienandacht reingezogen. Da heißt es, Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes und es sind ihm untertan, also untergeordnet, Engel, Gewaltige und Mächte. Warum erzähle ich euch das jetzt? Ich glaube, das ist total gut zu wissen, wer Gott ist, wo er steht und dass wir wirklich auch unter ihm stehen, dass er heilig ist. Aber das Besondere halt ist, nach dieser Vergebung, nach diesem Öffnen, Sünden bekennen, füreinander beten, dass es so, so wunderschön ist, in der Gegenwart, in der Umarmung dieses alleinigen und mächtigen Gottes zu sein. als Christiane und ich jetzt in Berlin waren, das war so unser erstes Ehewochenende, ja, seitdem Amara geboren ist, wo wir alleine unterwegs waren, da war für mich völlig klar, okay, wir fahren nach Berlin und wir schauen uns da eine Kirche an in Berlin. Und ich hatte vorher Gott auch darum gebeten, dass er, wenn wir dann dort sind, ja, mich auch persönlich anspricht und mir auch einen Bibelvers irgendwie, ja, zuspricht, wo mir einfach klar ist, okay, das ist für mein Leben wichtig. Und wir waren in diesem Gottesdienst im Motorwerk Berlin, das war eine recht große Halle. Und während dieser Anmoderation sagte dann die Moderatorin, sie habe ein prophetisches Wort bekommen, sie möchte es einfach weitergeben. Und das war ein bisschen witzig, weil sie hat gesagt, das prophetische Wort steht in Judas 2, Vers 25. Und die kundigen Bibelleser sagen jetzt, hä, wie Judas 2? Judas hat ja nur 25 Verse, es gibt gar kein zweites Kapitel. Das war jetzt überhaupt nicht schlimm, aber dieser Vers war sehr, sehr treffend, weil er unsere Familienandacht unheimlich gut ergänzt hat. In dem Judasbrief, in dem letzten Vers heißt es, denn Gott, der allein weise ist, unserem Heiland sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Und das ergänzt ja auch gut den Wochenspruch, wo einfach für uns nochmal klar gemacht wird, so sind die Dinge in dieser Welt in Position. Gott ist der Mächtige, er hat alles unter Kontrolle. Bei ihm ist die Macht und die Gewalt und all die Dinge, die auch um uns herum passieren. Der Krieg in Europa, Preise steigen. Ich erlebe das im Fitnessstudio oft, dass mir Männer dann auch erzählen, boah, das ist ja schrecklich und alles verändert sich und alles ist so schnell. Ja, das ist auch so. Aber für uns muss klar sein, wir gehören zum heiligen Gott und da sind die Dinge ganz klar in Position. Da können wir uns bergen, da sind wir sicher und so ist die Positionierung. Und damit ist auch völlig klar, wenn wir uns in die Gegenwart Gottes begeben, Heiligung oder Heiligkeit ist kein Werk, ist auch keine Leistung und es ist nicht Perfektionismus. Auf gar keinen Fall. Perfektionismus ist nicht das Thema des Neuen Testamentes, sondern es geht bei der Heiligkeit darum, in Gottes Gegenwart zu sein und sich daran zu freuen und frei in seiner Nähe zu sein. Es ist kein Werk, es ist keine Leistung. Spannend finde ich, wenn man sich diesen hebräischen Vers, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, mal im Hebräischen anguckt. Im Hebräischen ist es so, dass der Satz natürlich viel kürzer ist. Und da steht Kedoshim Tihyu. Kedoshim ist ein Pluralwort und heißt einfach Heilige. Und Tihyu ist das Verb. Und das Besondere bei diesem Verb Haya ist, das heißt übersetzt sein, werden, geschehen, das kann ja in verschiedenen Zeitformen stehen. Und es steht hier im Original, ich will euch jetzt nicht nerven, in einer sogenannten Präformativkonjugation. Ja, ja, ich erkläre das. Das ist eine Zeitform des Imperfekts. Also diese Zeitform ist nicht abgeschlossen. Es ist kein Perfekt, sondern es ist ein Imperfekt. Und deswegen würde ich den alten Luther auch insofern korrigieren wollen, dass ich sage, ey Luther, wenn du übersetzt, ihr sollt heilig sein, dann klingt das erstmal so wie eine ziemlich klare Aufforderung. Und ich glaube, es hat auch einen Aufforderungscharakter. Aber man müsste eigentlich übersetzen, Heilige werdet ihr oder Heilige sollt ihr werden. Und da merkt ihr, Grammatik ist da sehr entscheidend. Das ist was Prozesshaftes. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, boah, also du begrüßt mich als Heiliger, sag ich, ja, du bist auch heilig, aber du bist auch im Werden. Es ist was Prozesshaftes. Ich fasse mal zusammen. Ich glaube, heilig sein, heilig werden ist unsere Berufung, nicht perfekt zu werden, aber auch nicht lässig. Es gibt auch so eine Lässigkeit, es gibt auch so eine Trägheit, die sich einschleichen kann. Und ich glaube, das ist gut, dass wir das heute auch noch mal hören. Gott fordert uns auf jeden Fall, nicht lässig zu sein. Er sagt, du bist Heiliger, du bist Heilige, von mir für gerecht erklärt. Und manchmal sündigst du auch. Und deswegen habe ich für dich Wege eingerichtet, die du immer wieder gehen kannst. Das war eine richtig schöne Zeit hier auf dem Sanderhof, muss ich wirklich sagen. Und wir fahren heute nach Hause und morgen geht der Alltag los. Und eigentlich will ich dieses Wort Alltag gar nicht mehr benutzen, weil ich glaube, Wahrheit ist, jeder Tag ist von Gott gemacht und an jedem Tag kann Gott etwas Gutes tun und jeder Tag ist wertvoll und an jedem Tag kann uns Gott begegnen. Aber was macht deinen Montagmorgen heilig? Was macht deinen Montagmorgen heilig? Ich weiß nicht, wer von euch die fortlaufende Bibellese regelmäßig liest. Ich weiß zum Beispiel, Olaf macht das, ja. Jetzt war es Jeremia-Buch, dann waren die Klagelieder und ich weiß nicht, wer die Jeremia-Texte gelesen hat und dann auch noch das Klagelieder mit dieser kaputten Stadt. Es war auch schon irgendwie bedrückend und manchmal auch sehr krass, wo Gott dann sagt, ich lege euch da zwei Wege hin. Der eine Weg führt zum Leben, der ist gesegnet und der andere Weg, der führt zur Zerstörung, da geht was kaputt. Und es war für mich jetzt so heilsam, dass dann der zweite Korintherbrief kam. Und ich habe euch so zwei kleine Perlen mitgebracht, wo ich der Meinung bin, jo, das macht unseren Montag und unseren Dienstag richtig heilig. Nach diesen schweren Texten schreibt Paulus im Korintherbrief etwas über den Heiligen Geist. Und ich habe das noch nie so verstanden, vielleicht lag das jetzt auch daran, weil ich die Basisbibel benutzt habe. Auf jeden Fall sagt Paulus an zwei Stellen etwas über den Heiligen Geist. In 2. Korinther 1, 22 und in 2. Korinther 5, Vers 5. Sagt Paulus, Gott hat uns den Heiligen Geist als Vorschuss auf das ewige Leben ins Herz gelegt. Und da musste ich wirklich drüber nachdenken. Im 5. Kapitel klingt das fast identisch, sagt Paulus, Gott hat uns als Vorschuss auf das ewige Leben seinen Geist gegeben. Ewiges Leben, das heißt ungeteilte Gemeinschaft mit diesem heiligen und allmächtigen Gott. Das ist ewiges Leben, woran Christen glauben. Einmal ungeteilte Gemeinschaft mit diesem Gott zu haben. Ewiges Leben heißt nur noch Reich Gottes. Jeden Tag, jede Nacht, kein Leid, keine Sünde, kein Schmerz, keine Angst, keine Panik. Die ganze Zeit im Reich Gottes. Und Paulus sagt uns, er ruft uns förmlich zu, wenn du reingehst in das Büro, wenn du reingehst in den Klassenraum, wenn du reingehst in die Gespräche mit deinen Kindern oder mit einer Freundin, ey, nimm doch meinen Vorschuss in Anspruch. Nimm doch was mit rein, nimm doch diesen Vorschuss mit rein aus der Ewigkeit. Du hast den. Gott hat uns den gegeben. Also lasst uns wirklich dem Heiligen Geist die Vorfahrt lassen. Lasst uns nicht reinpreschen in die Sitzungen und in die Gespräche und in die Begegnungen, sondern lasst uns innehalten, Schritt zurücktreten und sagen, Moment, ich empfange den Vorschuss aus der Ewigkeit und dann gehe ich den Schritt. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von einem jungen Mann, der so einen brennenden Wunsch hatte, nämlich sich ein Motorrad zu kaufen. Und sein Wunsch war so, mit diesem Motorrad so einen Trip zu machen, so ein Abenteuer-Motorradtrip. Ich habe jetzt mit Motorrädern nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, diese Begeisterung, was das in einem Mann auslöst, zu sagen, boah, das ist so ein Motorrad. Und dann, also für mich wäre das gar nichts. Aber auf jeden Fall, dieser junge Mann hatte diesen Wunsch, dieses Motorrad zu besitzen und dieses Abenteuer zu machen. Und er kratzt alles zusammen, was er an Kohle hat, und stellt fest, ich habe zwei Probleme. Ich habe dieses Motorrad nicht und ich habe auch nicht genug Geld, um mir dieses Motorrad zu kaufen. Und dann hat dieser junge Mann etwas gemacht, was total klug war. Er ist mit dem Geld, was er hatte, zu seinem Vater gegangen und hat zu seinem Vater gesagt, du, ich habe diesen brennenden Wunsch, das zu machen. Das ist das Geld, was ich habe. Kannst du mir bis zum Jahresende das komplette Taschengeld als Vorschuss geben? Kannst du mir das vorschießen, damit ich in dieses Abenteuer reingehen kann? Und der Vater spürt die Leidenschaft seines Sohnes und er sagt, komm, ich gebe dir diesen finanziellen Vorschuss, damit du dieses Abenteuer erleben kannst. Und er kauft dieses Motorrad und die Gunst des Vaters macht es möglich, dass er fahren kann. Und ich erzähle diese Geschichte, weil ich glaube, dass es auch uns so gehen kann, dass wir manchmal denken, als Heiliger oder als Heilige, boah, ich würde gerne Abenteuer mit Jesus erleben, auch als Gemeinde. Es wäre so schön, wenn in der Jölle Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Und wir kratzen unsere Ressourcen zusammen, unsere Ideen und wir bündeln auch unsere Kräfte. Aber ich glaube, Paulus möchte uns sagen, es braucht einen Vorschuss aus der Ewigkeit. Es braucht diesen Vorschuss, damit das Abenteuer möglich wird. Und ich möchte uns einladen, bei dem Lied, das wir jetzt singen, das so zu singen, ja, wie es jetzt natürlich für dich passt, aber vielleicht auch zu singen als ein Gebet, nochmal Dinge auch loszulassen und wirklich Raum zu geben für diesen Vorschuss, den die Bibel den Heiligen Geist nennt. Dass er uns jetzt berühren kann in diesem Lied, wir haben es schon in dieser Freizeit häufiger gesungen, und dass ihr Raum macht für diesen Vorschuss. Amen.